D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Was mich jetzt schon total nervt, morgen ist wieder alles total durcheinander. Und ich kann euch auch sagen, wer schuld dran ist. Der Osterhase nämlich. Ey, Feiertage, ja? Feiertage bringen den ganzen Wochenrhythmus komplett durcheinander. Der ist dann im Eimer. Also echte Wochentage gegen gefühlte Wochentage. Heute in echt ist Montag, gefühlt ist aber Sonntag. Und morgen ist in echt Dienstag, gefühlt ist aber Montag. Pascal Fischer heute Abend bei mir im Studio. Also kommst du klar oder was?
Ach, geht so. Gestern bin ich so in den Tiefschlaf gefallen, da habe ich mich aufgefühlt wie Jesus am Abend. Da bin ich dann wieder auferstanden. Ich habe so ein bisschen das schon vorgeholt.
Pascal Fischer, mein Messias, der mich heute Abend hier durch die Sendung geleitet. Und wir machen das natürlich zusammen. Also wir sind eure Fixpunkte, eure Orientierung. Heute ist Ostermontag, Tag 1 nach dem Referendum in der Türkei. Internationale Wahlbeobachter bemängeln ja schon den rechtlichen Rahmen, wie dieses Referendum abgelaufen ist, ob das Auswirkungen haben kann auf den knappen Sieg von Erdogan. Aktuelle Infos dazu gleich hier bei uns in der Redaktionskonferenz. Sonja Meschkat ist mein Name. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Gestern ist so ein Tag gewesen, bei dem ich das Gefühl hatte, ich werde gleich wie in so einem Science-Fiction-Film von meinem Handy aufgesaugt. Also Twitter-Scan, Facebook-Scan zum Referendum in der Türkei. Pascal Fischer bei mir, immer noch im Studio. Ging es dir ähnlich eigentlich? Bist du auch so jemand, der dann so ganz viel aufsaugen muss?
Ja, aufsaugen muss wohl eher. Ne? Es war schon so ein bisschen Paralleluniversum. Der Abstand ist dann ja doch noch geschrumpft zwischen Ja- und Nein-Lager. Mhm. Die ersten Zahlen waren ja echt krass. Ja, ich habe es auch verfolgt und dachte, okay, es ist noch nicht bestätigt. Dann war es irgendwann doch mehr oder weniger bestätigt.
Es war auf jeden Fall sehr spannend und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das ähnlich empfunden habt. Knapp über 51% haben sich ja dann letztendlich für eine Verfassungsänderung entschieden und damit eben auch für ein Präsidialsystem unter Recep Tayyip Erdogan. Die Oppositionspartei CHP hat ja schon angekündigt, dass sie das Ergebnis anfechten will. Internationale Wahlbeobachter haben Verstöße gegen internationale Standards festgestellt und das kritisiert. Und die türkische Regierung, die weist diese Kritik jetzt zurück. Christian Butkereit ist unser Korrespondent in Istanbul. Christian, das Fazit des Berichtes der OSZE-Wahlbeobachter lautet, der rechtliche Rahmen blieb unzureichend für ein wirklich demokratisches Referendum. Welche Auswirkungen hat dieses Urteil denn jetzt auf das Referendum?
Ja, das muss man mal sehen, was die Opposition daraus macht. Die hat ja schon angekündigt, gegen das Ergebnis vorzugehen. Und zwar muss sie aber eigentlich bei der obersten Wahlbehörde erstmal Protest einlegen. Das Problem ist, die oberste Wahlbehörde ist ja gerade die, die diese Unregelmäßigkeiten, wie man es nennen kann, ausgelöst hat und in der Kritik der OSZE steht. Es geht da genau gesagt um Umschläge, in denen die Stimmzettel steckten und einige dieser Umschläge trugen nicht den erforderlichen staatlichen Stempel. Früher waren solche Umschläge dann aussortiert worden, weil sie ungültig waren. Heute hat man sie mitgezählt und die Opposition ist relativ erbost, weil sie von etwa 2,5 Millionen dieser Umschläge spricht und der Stimmenvorsprung des Jahrlagers lag bei 1,4 Millionen. Also möglicherweise hat diese Entscheidung der obersten Wahlbehörde dann tatsächlich auch die Entscheidung bei diesem Referendum ausgelöst, nämlich ein Ja für das Regierungslager.
Wenn die das Wahlergebnis jetzt anfechten wollen, wie wahrscheinlich ist es denn überhaupt, dass die damit erfolgreich sind?
Also bei der obersten Wahlkommission werden sie auf Granit beißen. Sie haben deshalb auch schon überlegt, vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen. Das Ganze könnte sich relativ lange hinziehen. Also von daher keine Chance, dass das Ergebnis jetzt annulliert wird, dass es zu Neuauszählungen kommt. Das ist nur ein Wunsch. Man wird sich jetzt wohl eher mit diesem Ergebnis arrangieren müssen.
Die Befürworter von Erdogan, das kann man immer wieder lesen, die sehen in ihm ja so einen ganz, ganz starken Staatschef, also einen Führer. Das wurde auch gestern Abend schon immer wieder gerufen, dieses Wort auf Türkisch. Warum ist eigentlich die Sehnsucht nach so einem starken Staatschef so groß in der Türkei?
Ja, die ist schon historisch gewachsen. Letztendlich war Atatürk der erste große Führer der Türkei und Erdogan versucht ihm ja langsam den Rang abzulaufen. Atatürk hat den Leuten ja auch gesagt, wo es lang geht und war dabei auch nicht immer zimperlich, aber er wurde vergöttert. Bis heute gibt es einen Atatürk-Kult, der sich von den Schulbüchern über die Betriebsstätten, woran Atatürk hängen muss, bis über jeden Geldschein durchzieht. Das kann sein, dass das irgendwann mal durch Erdogan abgelöst wird, aber die Türken haben offenbar gerne so eine Identifikationsfigur und auch jemanden, der sich durchaus mit den Großen dann mal anlegt, so wie es Atatürk damals gemacht hat, als er quasi die Türkei vor der Auflösung gerettet hat und Erdogan es jetzt tut, indem er in Europa die Stirn bietet. Also alle, die sich vielleicht manchmal etwas zu kurz gekommen fühlen, die haben den Eindruck, da ist jemand, der steht für uns ein, der bietet für uns den anderen die Stirn und das mögen offenbar relativ viele Leute, zumindest eher im ländlich geprägten Inneranatolien, wo die AKP ihre Machtbasis hat.
Der starke Mann, der starke Staatschef hat ja jetzt schon angekündigt, dass er auf jeden Fall die Todesstrafe wieder einführen will. Welche Pläne hat er noch, die er kurzfristig umsetzen möchte?
Ja, auf jeden Fall scheint es so, als wollte er baldmöglichst wieder Parteichef werden der AKP. Im Moment darf er das als Präsident nicht, aber jetzt nach dem Referendum ist es möglich. Die AKP hat ihm schon die Mitgliedschaft angeboten. Es ist zu erwarten, dass er dann auch zum Parteichef gewählt wird und dann könnte er für den nächsten Wahlkampf eben aus dem Präsidialsystem die Partei Richtung Wahlsieg steuern. Das wäre mit vielen Vorteilen verbunden. Das wäre dann auch etwas, was Erdogan dann die Grundlage bieten könnte, diese Wahlen zu gewinnen und dann tatsächlich der Superpräsident zu werden, der jetzt möglich ist nach diesem Verfassungsreferendum, also nicht nur Staatsoberhaupt, sondern auch Regierungschef. Das ist das Einzige, was im Moment letztendlich kurzfristig möglich ist. Aber da jetzt nochmal der Ausnahmezustand verlängert werden soll, morgen durchs Parlament, dürfte er jetzt schon erstmal 3 Monate so weiter regieren, als wäre er schon Superpräsident. Also so wie in den letzten Monaten auch. Und die waren für Menschen nicht besonders schön, die dem Staat kritisch gegenüberstehen. Da gab es ja die vielen Verhaftungen und Entlassungen.
Christian Buttgereit mit aktuellen Infos zum Referendum in der Türkei.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und auch nach diesem Osterwochenende wird mal wieder klar, friedlichere Zeiten für Syrien werden wohl nicht anbrechen. Das Gegenteil ist der Fall. Am Wochenende hat ein Selbstmordattentäter einen Flüchtlingskonvoi in die Luft gesprengt. Die Rede ist von mindestens 120 Toten, darunter auch mindestens 70 Kinder. Zum Anschlag bekannt hat sich noch niemand. Präsident Assad macht dafür Terrorgruppen verantwortlich. Nach 6 Jahren Bürgerkrieg in Syrien sind sich die USA und auch die G7 einig, dass es dieses Land ohne Assad, ohne den Präsidenten Assad geben muss. Mal angenommen, das wäre möglich, weil man ihn zum Beispiel absetzen würde, den Assad. Wie ginge es dann weiter mit Syrien? Ich habe drüber gesprochen mit Christine Hellberg, die ist Journalistin, Nahostexpertin. Sie hat viele Jahre in Damaskus gelebt und gearbeitet. Und ich wollte von ihr wissen, ob es dem Land wirklich helfen würde, wenn Assad weg wäre.
Also die Tatsache, dass sich jetzt so viele Länder dafür aussprechen, dass Assad gehen muss, hat ja weniger damit zu tun, dass man ihn von außen stürzen möchte, sondern eigentlich mehr mit der Erkenntnis, dass Syrien tatsächlich keinen Frieden finden wird und sich nicht stabilisieren lassen wird mit Assad an der Macht. Weil nach dem, was in den letzten 6 Jahren passiert ist, klar ist, dass sich zu viele Syrer nicht damit abfinden werden. Und wir sehen ja in den Gebieten, in denen er wieder die Kontrolle gewinnt, herrscht eine Grabesruhe. Das heißt, dort kann man sich klein machen und den Kopf einziehen und wieder Assad anerkennen als Präsidenten. Aber sobald man eben irgendeine andere Meinung vertritt, hat man dort keine Chance und würde wieder verfolgt werden. Das ist eben kein Rezept für Stabilität. Und darum geht es. Und es geht nicht darum, ob der Westen Assad gut findet oder nicht, sondern ob die Syrer mit diesem Mann tatsächlich ihre Zukunft planen wollen. Und da ist doch die große Mehrheit, glaube ich, nicht dazu bereit.
Sie haben in der Sendung Hart aber fair das auch schon mal ein bisschen durchgespielt. Was im Endeffekt passieren müsste, würde man sich eben von Assad trennen wollen. Und da haben Sie Folgendes gesagt.
Es geht ja nicht um die Person Assads. Es geht um das Regime dahinter. Es geht um die Willkür, die staatliche Willkür. Es geht um 17 Geheimdienste. Es geht um staatliche Folter. Es geht um institutionalisierte Gewalt. Das ist das, worum es den Syrern geht. Ob mit Assad oder eine andere Figur dorthin zu setzen. Es geht um dieses System, das wir zerstören müssen, ohne Institutionen und den Staat an sich zu zerstören. Alle wollen die Staatlichkeit retten. Wenn sie Staatlichkeit in Syrien retten wollen, müssen sie diese Staatlichkeit erstmal von Assad befreien. Denn er benutzt sämtliche Institutionen.
Sämtliche Institutionen, also darunter stelle ich mir vor, ich sage jetzt einfach mal von der Wasserbehörde bis zum Straßenamt, wie auch immer, wenn Sie sagen, dieses komplette System muss im Endeffekt befreit werden. Das klingt für mich wie so eine Herkulesaufgabe. Wie könnte das überhaupt funktionieren?
Mir geht es nicht darum, dass wir jeden austauschen müssen, weil wir dann riskieren, dass dieses System natürlich kollabiert und Institutionen von heute auf morgen nicht mehr funktionieren. Worum es geht, ist, dass die Hauptverantwortlichen für die Gewalt der vergangenen Jahre vor Gericht gestellt werden, dass die nicht im Amt bleiben. Das betrifft vor allem natürlich neben der Machtelite um Assad herum, vor allem die Geheimdienste, die Militärgeheimdienste und eben natürlich Armee und solche Institutionen. Aber daneben müssen wir eben verstehen, dass man erstmal den Staat Syrien befreien muss von diesem Missbrauch durch das Assad-Regime. Darum geht es mir. Aber wie gesagt, das muss man tun, indem man wahrscheinlich jetzt dort sitzende Vertreter, also Technokraten, Leute, die einfach ihren Job machen in diesen Behörden, zusammen mit neu hinzukommenden Vertretern, die das womöglich in oppositionellen Gebieten gemacht haben, dass man die zusammensetzt, um dann ein System aufzubauen, das in erster Linie den Syrern dient und nicht den Herrschenden zum eigenen Machterhalt.
Welche Parteien oder andere Akteure in Syrien würden denn überhaupt bereitstehen? Also wer könnte denn dann in diese Lücken reinkommen und sie füllen?
Zunächst mal gibt es ja, was wir vor allem kennen, die Nationale Koalition. Das ist die offizielle Oppositionsvertretung, die sitzt im Ausland inzwischen. Aber in dieser Nationalen Koalition sind viele Oppositionelle, die über Jahrzehnte in Syrien aktiv waren und die erst in den vergangenen Jahren das Land verlassen mussten. Das sind durchaus respektable oppositionelle Politiker. Nichtsdestotrotz hat diese Nationale Koalition wenig Legitimität. Sie hat in den Augen vieler Syrer auch versagt und hat eben nicht viel erreicht für die Syrer im Land vor allem, das ist richtig. Aber wir haben zum Beispiel eine Interimsregierung, von der kaum jemand spricht, die zum Teil in Gebieten innerhalb Syriens, die durch die Opposition kontrolliert sind, agieren und die dort versuchen, also den Leuten vor Ort mit Infrastruktur und anderen Dingen zu helfen. Auch da habe ich Vertreter getroffen, die einfach gute Fachleute sind, Technokraten sind, die wissen, wie man eine Wasserbehörde betreibt zum Beispiel, die auch zum Teil vorher schon in Assads Gebieten auch tätig waren. Also das sind ja die gleichen Syrer, über die wir sprechen. Das hat sich erst in den letzten Jahren so auseinanderdividiert. Und dann haben wir natürlich, und das ist meiner Meinung nach eben die große Chance für Syrien, wir haben zivilgesellschaftliche Organisationen, wir haben zivilgesellschaftliche Gruppen, die ja über Jahre in den Oppositionsgebieten lokale Räte betrieben haben, die Bibliotheken aufgebaut haben, die Lehrpläne neu geschrieben haben, die Schulen betreiben, zum Teil immer noch. Und das ist für mich die große Chance für dieses Land. Viele dieser Aktivisten sind ins Ausland geflohen, weil genau dieser zivile Widerstand aufgerieben wird zwischen dschihadistischem Terror und staatlichem Terror Assads. Aber diese Leute stehen natürlich auch bereit und die werden bestimmt in der Zukunft Syriens eine wichtige Rolle spielen und die müsste man auch jetzt schon viel enger mit einbeziehen in eine Diskussion über ein zukünftiges Syrien. Also die Hoffnung habe ich, dass Leute, die einmal aufgestanden sind und diese Freiheit geatmet haben, dass die irgendwann tatsächlich dieses Land voranbringen im Sinne irgendeiner Demokratie, die dann zu Syrien passt.
Die Journalistin Christine Hellberg glaubt nicht, dass die Syrer ihre Zukunft mit Assad planen wollen. Was es dem Land bringen würde, wenn Assad kein Präsident mehr wäre, das hat sie im Interview mit D-Radio Wissen erklärt.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Einmal die Welt bereisen mit Rucksack. Kannst du machen, solltest du aber genug Kohle haben, um die Reise zu finanzieren, entweder weil du vielleicht vorher ein bisschen was gespart hast oder während der Reise ein bisschen jobbst. Einmal die Welt bereisen mit Rucksack und mittendrin feststellen, oh Scheiße, ich habe gar keine Kohle mehr, kannst du natürlich auch machen, aber dann wirst du eben vom Backpacker zum Backpacker, also to back, ne, von betteln. Und das tun Menschen auf der Straße oder im Netz, und zwar diejenigen, die eben feststellen, dass ihnen auf ihrer hippen Weltreise die Kohle ausgeht. Pascal Fischer, was ist da los?
Naja, da geht's um westliche Touristen in Hongkong, Malaysia, Thailand oder Singapur. Denen ist wirklich das Geld ausgegangen oder sie wollen sich von vornherein durchbetteln, haben sie beschlossen. Ja, und dann auf Twitter, Instagram oder Facebook sind die Fotos zu besichtigen. Ne? Zum Beispiel ein Pärchen mit Schild Support our trip around the world oder ein Mann mit Schild I am traveling around Asia without any money, please support my trip.
gut, also klassisches Wegelagertum, würde ich schon sagen. Also schon betteln im Endeffekt. Jetzt sehe ich das auf Facebook und Instagram, aber kann ich ja im Endeffekt wenig machen, weil die sitzen nicht vor mir mit einem Hut irgendwie vor dem Bein und ich kann da was reinwerfen.
Ja, erstmal bieten ja einige Dienstleistungen an, ne? Wenn du da vorbeigehst, ein russisches Pärchen in Thailand verkauft Postkarten, Russisch spielt Violine, ein anderer E-Gitarre mit Verstärker. Naja, Geigen und Verstärker dürften mehr kosten, als viele Einheimische gerade in Thailand oder Malaysia aktuell im Portemonnaie haben. Letztlich baggern diese Bagpacker also die Oberschicht vor Ort oder andere Touristen an. Ja, und dann, damit die denen die Reise finanzieren, also bitte, ne? Wenn du das siehst, ne, wie du es gerade gesagt hast, allein die Bildsprache, da sitzen dann so wohlgenährte weiße Touristen rum und flätzen sich auf der Straße.
Ja, ja gut, aber ich meine, digital betteln ist möglich, also macht man's. Mhm.
Ja, es gibt zum Beispiel so Seiten wie Fund My Travel. Das ist eigentlich was für Leute, die als Hobby-Entwicklungshelfer reisen wollen. Da gibt es viele sinnvolle Projekte, aber auch so Leute wie David und Sebastian aus den USA, die wollen billig nach Thailand reisen und der Welt beweisen, Zitat, wirklich, Zitat, dass sie die Eier für einen solchen Trip haben. Naja, bislang haben sie $20 von 2.850 reingekriegt.
Wie kommt das Ganze an im Netz?
Ja, viele regen sich auf. Ein französisches Nachrichtenportal nennt das nur noch Travel Porn und die britische Seite Metro betont, in jenen Ländern betteln Menschen wirklich wegen Hunger. Also das ist echt obszön, wenn man sich dann da so hinsetzt.
Und nicht um ihre Reise zu finanzieren. Der neue Trend Backpacking, also von to back, von betteln, kommt im Netz nicht ganz so spitzenmäßig an und deshalb gab es hier von unserem Backpacker ein kleines Backpacker-Shaming. Pascal, von dir, ja, ne? Du bist der Backpacker-Shamer.
Mega.
Crazy Wort. Sag ich nicht nochmal, kriege ich einen Knoten in die Zunge.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ja, es ist eine knappe, aber eben doch eine Mehrheit. Eine Mehrheit der Türken möchte eine Verfassungsänderung. Bundeskanzlerin Merkel hat Erdogan dazu aufgefordert, den respektvollen Dialog mit allen Kräften der Türkei zu suchen. Das Referendum selber hat sie jetzt nicht bewertet, weil sie erstmal die Einschätzung der OSZE abwarten wollte. Auf die hat auch die EU gewartet und es gibt sie ja nun auch. Die internationalen Wahlbeobachter haben sich geäußert. Sie sprechen nicht von Betrug, kritisieren aber eben den rechtlichen Rahmen, in dem dieses Referendum durchgeführt worden ist. Bettina Klein ist unsere Korrespondentin in Brüssel. Bettina, welche Reaktion oder welche Stimmen gibt es denn bisher von der EU zum Türkei-Referendum?
Also von der EU-Kommission sehr nüchterne Worte. Da gab es gestern Abend eine relativ dürre Erklärung nach dem Motto, wir nehmen zur Kenntnis und wir warten mal ab, was die OSZE jetzt noch so sagt. Außerdem der Aufruf an die Türkei, die geplanten Verfassungsänderungen mit möglichst breitem Konsens umzusetzen, was man ja angesichts des ganzen Verlaufs, Vorlaufs und des ganzen Referendums jetzt auch schon fast wieder als eine Farce bezeichnen kann. Man werde das bewerten im Licht der Tatsache, dass die Türkei Europarat Mitglied ist und auch Beitrittskandidat. Das heißt genau genommen also alles oder nichts. Und sehr viel deutlicher war auch heute das Europaparlament, das sich ja schon Ende vergangenen Jahres per Resolution dafür ausgesprochen hat, die Beitrittsverhandlungen auszusetzen. Das aber ist nicht bindend, so eine Resolution des Europaparlamentes. Heute aber nochmal auch sehr deutlich vom Vizepräsidenten Alexander Graf Lambsdorff, ruft nochmal dazu auf, das zu beenden. Die Türkei hat mit dem Referendum gezeigt, dass sie nicht EU-Mitglied werden will. Ähnlich auch Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Parlament. Das Wort Besonnenheit fehlte heute aber auch fast nirgendwo. Brücken nicht völlig abbrechen, neue Formen der Zusammenarbeit finden, aber eben auch eine Neubewertung unseres Verhältnisses zur Türkei.
Das heißt, die einzelnen Parteien bzw. die Politiker sind sich so in ihrer besonnenen Haltung weitestgehend einig?
Also es gibt unterschiedliche Akzentsetzungen bei weitgehender Einigkeit, muss man sagen. Was die schiere Qualität dieser Verfassungsänderung angeht, da haben die Verfassungsexperten des Europarates ja schon vor einigen Wochen klargestellt, das ist der Weg in ein autokratisches Ein-Mann-System, das hat mit europäischen Werten nicht mehr viel zu tun und das ist weitgehend unstrittig. Etwas anders sieht es aus bei der Frage nach den Konsequenzen. Österreich ist bisher der einzige Staat, der ein Ende der Beitrittsverhandlungen will. Bei den Parlamentariern ich habe es angedeutet, da liegt eben auch entweder der Akzent mehr darauf, dieser Showveranstaltung, um es mal drastisch zu sagen, ein Ende zu bereiten oder aber eben zu betonen, die Brücken dürfen nicht völlig abgebrochen werden. Von den Grünen hört man eben auch, man solle sich nicht von der Türkei abwenden. Die Linken fordern noch vehementer als die Grünen den Abzug aus Incirlik und ein Ende von Waffenexporten. Also bei dem künftigen Umgang mit der Türkei, da herrscht weniger Einigkeit als bei der Bewertung des Ergebnisses jetzt selbst.
Gestern Abend hatte Erdogan ja schon vor seinen Anhängern gesagt, dass es ein Referendum auch zur Todesstrafe geben könnte. Wäre das eigentlich gleichzeitig das Ausschlusskriterium für Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zur EU?
Also das haben einige auch aus dem Parlament heute wirklich auch als rote Linie ausgegeben. Für die ist eben das nächste Referendum dann die Schwelle für den Abbruch von Beitrittsverhandlungen. Man muss mal dazu sagen, also für so ein Aussetzen der Gespräche, da braucht es keine Einstimmigkeit. Da reichen ungefähr 16 Staaten. Qualifizierte Mehrheit ist da das Kriterium. Die Bedingung ist Verstoß gegen Prinzipien von Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Das ist also ziemlich weit gefasst, könnte Anwendung finden, wenn es denn den politischen Willen dafür gibt. Und das ist so sicher noch nicht. Bisher, wie gesagt, hat sich erst ein Staat wirklich ganz konkret dafür ausgesprochen.
Inwieweit hat denn das Ergebnis vom Referendum Einfluss auf den Flüchtlingsdeal zwischen der EU und der Türkei? Das ist ja auch ein wichtiges, ein zentrales Thema.
Ja, das ist so ein bisschen Spekulation im Augenblick noch. Also Experten wie der Erfinder dieses Paktes, Gerald Knaus, gehen davon aus, dass die Türkei eher mehr davon profitiert als Europa und deswegen kein Interesse haben kann, das wirklich aufzukündigen. Am Ende, wenn es den Erdogan gefallen sollte, anderen zu schaden, selbst wenn es dem eigenen Land schadet, dann wird er vielleicht auch davor nicht zurückschrecken. Das muss man einfach abwarten. Manche hier halten ja das ganze Abkommen ohnehin für fragwürdig. Die EU wird eine Position finden müssen. Und da wird das Thema Flüchtlingspakt auch nur eine Überlegung unter vielen sein können.
Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel mit Reaktionen aus Brüssel zum Ja beim Referendum in der Türkei.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
First Lady Melania Trump ist so ziemlich das Gegenteil von ihrer Vorgängerin. Während Michelle Obama ja von Anfang an in der Öffentlichkeit gestanden hat, um Projekte zu gesunder Ernährung zu starten zum Beispiel, lebt Melania Trump noch nicht mal in Washington, sondern immer noch in New York. Und auch sonst macht sie sich eher rar als präsent. Warum das so ist, das will jetzt eine Filmemacherin, nämlich Kate Imbach, erkannt haben. Sie hat Melania Trumps Twitter-Fotos analysiert. Pascal Fischer, das wiederum hast du dir dann mal genauer angesehen. Also was will sie denn jetzt rauslesen können aus diesen Twitter-Fotos?
Naja, alles Mögliche. Und zwar glaubt sie, diese Fähigkeit überhaupt zu haben, weil sie Politik und Ästhetik sozusagen zusammendenken kann. Die Holländerin hat in den USA nämlich unter anderem Verwaltung studiert und ist jetzt Dokumentarfilmerin, hat also diesen besonderen Blick. Naja, und diese 470 Fotos von Melania Trump von Mitte 2012 bis Mitte 2015, also bis kurz vor der Kampagne, zeigten sozusagen ihre Seele in Reinform, ist dann die Idee. Melania Trump sei scheu und nicht fit für ein öffentliches Amt, schreibt Imbach auf Medium.com. Trump zeige ihr Gesicht und ihren Körper nur halb oder schattig oder verdeckt und das sei schon bemerkenswert bei einem Model.
Wie zeigt sich das denn als Familienmitglied oder Mensch in der Welt überhaupt?
Ja, die fotografiert zum Beispiel ihren Mann und ihren Sohn vom Rücksitz des Autos aus, ja, schon ein bisschen metaphorisch, ne, sie im Hintergrund. Die reale Welt fotografiert sie meistens nur durch Limousinen oder Taxifenster. Bei Sportevents, bei Konzerten ist sie immer nur in der VIP-Lounge zu sehen. Also aus der VIP-Lounge fotografiert sie die Welt überhaupt von oben aus dem Privatjet. Und den Central Park, den kennt sie dann eigentlich nur aus ihrem Loftfenster. Kate Imbach schließt also aus allem, Melania Trump sei ein Rapunzel ohne Prinz und die habe sich selbst in ihrem Gefängnis Trump Tower eingeschlossen.
Und ihr Haar müsste noch ein bisschen länger werden, damit sie es rapunzelartig herunterlassen könnte. Also kaufen wir denn dieser Filmemacherin jetzt die Analyse ab oder nicht?
Ich finde es einerseits schon echt sprechend, wenn man sich diese Bilder anguckt. Das ist schon eine unterschwellige, sehr eigenwillige Ästhetik sozusagen. Andererseits machen das ja viele Celebrities ähnlich. Und dass sie sich mal schützt, finde ich jetzt nicht verwerflich. Sie war ja auch schon vorher eine absolute Celebrity als Frau von Donald Trump. Viele von uns verbergen ja auch ihr Gesicht auf Facebook-Profilbildern. Und Medienberichten zufolge will Melania nun doch ab Juni ins Weiße Haus ziehen, wenn ihr Sohn Barron nämlich das Schuljahr in New York beendet hat. Das habe sie nicht stören wollen, das stecke hinter allem. Das natürlich ist wieder ein seltsames Argument bei einem durch und durch turbulenten Elite-Familienleben.
Melania Trump-Twitter-Fotos zeigen, die First Lady ist in Wirklichkeit ganz schüchtern und kapselt sich lieber ab. Das will eine Analyse herausgefunden und gemacht hat die eine Filmemacherin.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Liebe Leute, ich weiß ja, dass Instagram eine Plattform ist für Menschen mit einem extrem großen Selbstdarstellungsgehen. Aber es gibt Grenzen, beziehungsweise im Moment wird dieses Selbstdarstellungsgehen nochmal potenziert um ein Zehnfaches. Und es liegt daran, dass am vergangenen Wochenende das Coachella-Festival angefangen hat. Im Tal von Coachella in Kalifornien gibt's schon seit Ende der 90er, hat man so als Wüstenparty angefangen und sich natürlich dann über die Jahre zu einem der größten Musikfestivals der Welt entwickelt. Gibt aber nicht nur irre viele Bands, die da auftreten, auch Kunstausstellungen dazwischen. Es hat mal angefangen mit Rage Against the Machine und seit ein paar Jahren gibt es eben auf diesem Festival eine sehr, sehr hohe Celebrity, also Promi-Dichte. Dieses Coachella verkommt ein bisschen fast zu einem Modefestival, möchte ich an dieser Stelle mal diese These in den Raum werfen. Pascal Fischer, du hast mal schön alle Instagram-Accounts abgecheckt und du bist total wahnsinnig geworden.
Ja, wirklich, ja, das ist ein totaler Star-Overkill und Paparazzi-Alarm, der mich da angesprungen hat. Ne? YouTuber Bibi Heinecke von Bibis Beauty Palace, die schießt da Selfies ab und dann berichten natürlich die deutschen Medien über sie auf Instagram. Ja, ich weiß schon gar nicht mehr, wer Star ist und wer hochgestylter Festivalgänger, so sehen die alle aus. Und diese Blümchenhaare, die sind noch am harmlosesten. Manchmal gibt's gleich zig Ring-, Halsketten- und Armreif-Kollektionen auf einem einzelnen Körper zu sehen. Und dass Instagram-Accounts wirklich Coachella-Style und Coachella-Fashion heißen, das sagt, glaube ich, alles. Na, und dann mit diesem Riesenrad hinten sieht's irgendwie auf einigen Bildern auch echt aus wie auf der Kirmes
das
mittlerweile.
Das Riesenrad ist, glaube ich, auf jedem Foto drauf.
Ja.
Es gibt kein Foto ohne
Riesenrad. Ja, das wird da wahrscheinlich noch reinmontiert. Nee, Selfie-Sticks sind ja auf dem Coachella verboten, offiziell, weil das eine Gefahr ist. Aber come on, inoffiziell, glaube ich, eher, weil sonst nur noch so promi-geiles Gestänge da in den Bildern zu sehen wäre.
Aber geht das jetzt nur uns so, dass wir das so als ein bisschen over the top finden? Oder also wie wird es so bewertet von anderen Usern?
Ja, ich habe mal auf Twitter geguckt und natürlich, die reden da auch über Lady Gagas Show oder Hollywood-Komponist Hans Zimmer und andere. Aber all das Geknipse und Gemime, das nervt viele, nicht nur uns. Marco Jansen schreibt auf Twitter, kennst du ein Foto von Coachella? Kennst du alle. User Lee Harvey stänkert, echte naive Hippies im Coachella Disneyland. Naturverbunden und konsumkritisch. Jetzt mit Air Berlin und Handy Flat ab Frankfurt für 559 Euro. Naja, und zu diesem Thema Musik oder doch nur Mode meint Liz, Erkenntnis des Tages, ich wäre viel zu hässlich fürs Coachella. Also irgendwie dann doch ein Fest für Models und nicht mehr für Musikfans.
Ich hatte mal einen Kommentar gelesen, den fand ich auch sehr gut. Oh mein Gott, Instagram ist irgendwie down, das Coachella muss ausfallen. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Was für Konsequenzen ziehen wir denn jetzt daraus, Pascal?
Ja, vielleicht halten wir uns an Robert, Twitter-User Robert, Zitat, Crowdfunding-Idee, ich fliege 2018 voll abgefuckt zum Coachella und übergieße Modeblogger mit Paderborner aus der Dose.
Instagram und Coachella, das ist eine undenkbare Kombination ohne das andere. Es geht also nur zusammen. Langsam ein bisschen too much. Touch too much.
Ja.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Irgendwann brauchen wir alle mal jemanden, der uns den Hintern abwischt, der uns die Badewanne hebt, oder uns füttert, weil wir das nämlich nicht mehr alleine können, wenn wir alt und gebrechlich sind. Pflegejobs sind harte Arbeit und sie sind schlecht bezahlt. Das wissen wir mittlerweile. Das Pflegepersonal steht unter Druck und die Motivation, um den Job dann eben auch noch gut zu machen, die ist irgendwann aufgebraucht. In Schweden hat die Linkspartei vor 2 Jahren ein Experiment gewagt. Und zwar hat sie Mitarbeiter in einem städtischen Pflegeheim radikal entlastet. Die haben 2 Jahre lang nur 6 Stunden pro Tag gearbeitet und dafür das volle Gehalt bekommen. Es ist jetzt nicht das allererste Experiment dieser Art gewesen, aber eben das erste, das wissenschaftlich begleitet wurde. Und die zentralen Fragen waren unter anderem, wie wirkt sich das auf die Motivation der Pfleger und Mitarbeiter und wie teuer wird das Ganze am Ende? Es gibt jetzt einen Abschlussbericht dieses Experiments und den hat sich Katja Nellissen für uns angesehen. Katja, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Also sind die Leute motivierter gewesen?
Ja, da muss man ein bisschen gucken. Also sie sagen vor allen Dingen, das deutlichste Ergebnis, glaube ich, sie sind nicht so erschöpft. Also sie sagen mit ganz überwiegender Anzahl, wenn sie jetzt nach Hause kommen, dann sind sie nicht mehr so müde, sie sind nicht mehr so fertig, sie brauchen nicht mehr so viel Schlaf, beziehungsweise sie schlafen eigentlich jetzt auch länger. Also sprich, sie haben viel mehr Energie als früher und sie sind dann auch zufriedener mit ihrer Arbeit. Also das sind ganz, ganz klare Ergebnisse, vor allen Dingen, wenn man es vergleicht. Also dieser Versuch hat stattgefunden in einem Altenheim in Göteborg, in einem relativ kleinen Altenheim mit 68 Angestellten. Und das hat man verglichen mit einem anderen kleinen Altenheim mit ungefähr 60 Angestellten. Und da sind diese Werte deutlich schlechter geworden in diesen 2 Jahren. Also da sagen die Wissenschaftler schon, da sieht man einen ganz, ganz starken Effekt von dieser Entlastung.
Wie groß ist denn der Unterschied?
Na, wenn man jetzt zum Beispiel auf die Frage guckt, nach dem gefühlten Stress, also wie gestresst fühlen sich die Mitarbeiter? Dann sagen die Mitarbeiter in dem Altenheim, wo nur 6 Stunden gearbeitet wurde, sie haben in diesen 2 Jahren eine Verbesserung um über 100% erfahren. Also sagen wir auf einer Skala von 1 bis 10, wenn vorher der Stress bei 3 lag von 10, dann ist es hier, oder die Entspannung bei 3, dann ist es jetzt 8. Also wirklich richtig deutlich besser. Und die in dem Vergleichsaltenheim, die sagen eben, bei uns ist es um 50% schlechter geworden.
Und wieso das?
Na, man muss da auch unterscheiden. Also zum einen ist es natürlich de facto eine Entlastung. Ne? Wenn ich weniger arbeiten muss, habe ich mehr Zeit für mich selber. Ich komme mehr zur Ruhe und so weiter und so fort. Dann gibt es aber natürlich einen zweiten kleinen Faktor, der eine Rolle spielt. Das sind psychologische Faktoren. Also wenn ich jetzt mein Altenheim wird untersucht, ich werde befragt, ob ich zufrieden bin mit meiner Arbeit. Das pusht mich natürlich. Ne? Jemand blickt auf mich, die Wissenschaft guckt auf mich. Das verfälscht oder das kann die Ergebnisse positiv verfälschen. Umgekehrt, wenn ich gefragt werde, wie geht's dir denn? Und ich weiß, die anderen arbeiten nur noch 6 Stunden und ich muss aber 8 Stunden arbeiten, dann neige ich vielleicht dazu, meine Bedingungen als schlechter einzuschätzen, als sie eigentlich sind. Nichtsdestotrotz sind diese Ergebnisse so deutlich und diese Unterschiede so deutlich, dass die Wissenschaftler sagen, das kann man ganz klar zurückführen auf diese 6 Stunden.
Also es ging ja eben auch um die Gesundheit der Mitarbeiter. Du hast ja gerade schon gesagt, an dem sich auf jeden Fall besser gefühlt. Also was jetzt die Gesundheit angeht, gibt es da auch richtig Ergebnisse?
Ja, da gibt es kleine Ergebnisse. Also man muss sagen, auch die Mitarbeiter, die befragt wurden, haben gesagt, sie fühlen sich auch fitter. Ne? Sie machen jetzt auch mehr Sport als vor 2 Jahren. Allerdings sehr, sehr wenig. Also da sind die Werte nicht gleich 100% besser. Sagen wir mal, jemand hat früher 1 Stunde Sport gemacht in der Woche, dann macht er jetzt nicht 2, sondern er macht 1 Stunde und 1/4 Stunde. Also um 24% hat das zugenommen. Was zum Beispiel die Fehlzeiten angeht, da kann man es gar nicht direkt festmachen. Das hat zwar auch leicht abgenommen in diesem untersuchten Altenheim. Also das heißt, die Leute waren weniger krank in den 2 Jahren, wohingegen sie in allen anderen Altenheimen in Göteborg mehr krank waren, also mehr Fehlzeiten hatten. Aber dieser Unterschied ist so gering, dass die Wissenschaftler sagen, da sind wir uns nicht sicher, ob man wirklich sagen kann, das hängt damit zusammen oder vielleicht sind die einfach verschont geblieben von der Grippewelle. Dazu sind letztendlich 2 Jahre auch als Untersuchungszeitraum zu kurz. Das müsste man viel, viel längerfristig untersuchen, um zu sehen, gibt es da wirklich langfristige Gesundheitseffekte.
Es ist ja auch kein unwesentlicher Effekt. Ich habe das auch gerade gesagt. Also die haben nur noch 6 Stunden gearbeitet und haben aber das volle Gehalt dafür bekommen. Wie sieht das denn unter den finanziellen Gesichtspunkten aus? Also lohnt sich das oder ist das am Ende dann doch irgendwo mal eine Minusrechnung?
Ja, das ist natürlich tatsächlich die spannende Frage. Also lohnt es sich, weil die Leute vielleicht im Endeffekt länger arbeiten, arbeiten können, gesünder arbeiten können. Ne? Diese Fragen, wie gesagt, kann man ganz langfristig sowieso nur beantworten. Jetzt ist dieses Experiment vorbei, 2 Jahre, da kann man das nicht sagen. Was man jetzt sagen kann, ist, die Stadt Göteborg hat dafür Geld in die Hand genommen, 6,5 Millionen Kronen. Das sind die Kosten für 15 neue Pflegekräfte, die eingestellt werden mussten, um sozusagen diesen Stundenausfall auszugleichen. Abzüglich der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die man ja dann für diese 15 neuen Kräfte nicht mehr bezahlen mussten, weil die ja jetzt einen Job hatten.
6,5 Millionen Kronen, das sind umgerechnet 680.000 Euro. Naja, da kann man auch schon ahnen, das ist jetzt ein Modell für Deutschland eher nicht.
Ja, das steht in der Tat zu befürchten. Mhm. Also ich sagte es ja eingangs, es sind 68 Pflegekräfte, 680.000 Euro, da kann man sehr gut umrechnen, das sind ungefähr 10.000 Euro hat dieses Experiment pro Pflegekraft in den 2 Jahren gekostet. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, wir haben allein vollzeitbeschäftigte Pflegekräfte in Deutschland ungefähr 300.000. Das hieße, man müsste, wenn man das machen wollte, 1,5 Milliarden Euro pro Jahr in zusätzliche Pflegekräfte investieren. Das ist eine Hausnummer, da sehe ich schon die Pflegeversicherung ächzen, die Verantwortlichen. Also da bin ich skeptisch, ob man das aufbringen wollen würde. Und der zweite Punkt ist natürlich, es fehlen massiv Leute. Und das ist letztendlich auch die Kritik, die in Schweden laut geworden ist, wo man gesagt hat, wir haben so wenig examinierte Pflegekräfte, wir können die eigentlich nicht dafür bezahlen, dass die ein Viertel ihrer Arbeitszeit zu Hause bleiben. Das heißt, vermutlich wird sich dieses Modell bei uns auch nicht durchsetzen.
Auch nicht durchsetzen. Du hast ja auch gesagt, in Schweden ist das Projekt jetzt erstmal vorbei und wird auch jetzt erstmal nicht weiter fortgesetzt.
Korrekt, ne? Ja.
Okay, alles klar. Dann vielen Dank an dich für die Infos, Katja.
Sehr
also
gerne.
Es gab ein Experiment in Schweden. 2 Jahre lang haben Pfleger in einem städtischen Pflegeheim 6 Stunden pro Tag gearbeitet beim selben Lohn. Für die Motivation und für die Gesundheit war es gut, aber die Kosten sind natürlich etwas zu hoch, sodass dieses Projekt nicht weiter fortgesetzt werden wird.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Eine Frage, die heute immer wieder aufploppt und die Menschen umtreibt. Warum stimmen 63% der türkischen Wähler in Deutschland mit einem Ja für das Referendum, wenn sie doch hier in Freiheit leben und die Demokratie genießen können? Und danach kommt dann reflexartig und in AfD-Manier die Forderung, dass diejenigen, die für ein Präsidialsystem sind, doch einfach zurückgehen sollten in die Türkei und dass die Integration missglückt sei. Da ist also wieder sehr viel Schaum vorm Mund in den Kommentaren bei Facebook oder auch Twitter, also allgemein in den sozialen Medien. Und diesen Schaum wischen wir jetzt einfach mal beiseite, atmen einmal tief durch und versuchen zu klären, was dieser knappe Sieg von Erdogan beim Referendum für die Deutsch-Türken bedeutet. Und zwar zusammen mit Erkan Arikan, das ist der Chefredakteur bei der türkischen Redaktion von den Kollegen vom WDR Cosmo. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte erstmal wissen, was eigentlich seine ersten Gedanken gewesen sind gestern Abend.
Ich habe ehrlich gesagt völlig emotionslos vor dem Fernseher gesessen oder vor diversen Fernsehgeräten, muss ich ja schon sagen, weil ich mehrere türkische Nachrichtenkanäle mir angeschaut habe. Ich war im zweiten Moment ein bisschen perplex, weil ich fast minütlich gesehen habe, wie der Vorsprung der Ja-Sager schrumpfte und die Nein-Sager stiegen. Und ich dachte, naja, mal gucken, vielleicht klappt es ja dann doch noch für die Nein-Sager. Aber dass schlussendlich dann der Ministerpräsident Binali Yildirim dann auf dem Balkon der AKP-Zentrale in Ankara auftrat und einige Stunden später dann auch Erdogan, dann war eigentlich der Drops im wahrsten Sinne des Wortes gelutscht, obwohl noch nicht mal alle Stimmen ausgezählt waren, obwohl ständig schon in den sozialen Medien über Wahlmanipulationen gesprochen wurde. Ich war im Nachhinein sehr, sehr perplex. Ich habe nicht mit diesem Ausgang gerechnet, ganz ehrlich.
Dann lass uns noch mal nach Deutschland gucken. Ich habe das ja eben schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, das ist eine Frage, die Menschen auch heute noch sehr umtreibt. Also warum stimmen 63% der türkischen Wähler in Deutschland mit einem Ja für das Referendum? Wie erklärst du dir das?
Ich glaube, da gibt es vielerlei Gründe. Wir haben in der Vergangenheit häufig gehört, die türkischstämmigen Menschen hier in Deutschland, die Deutsch-Türken, fühlen sich nicht angenommen von der deutschen Gesellschaft. Sie finden es nicht gut, was mit ihrem Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland in den Medien gesagt wurde und nachgesagt wurde. Und das finden sie alle nicht so toll. Und das ist der Grund, weshalb sie eigentlich aus meinen Augen, ehrlich gesagt, der deutschen Regierung und Europa eigentlich eine Quittung geben wollten, indem sie eigentlich Erdogan gewählt haben oder beziehungsweise für das Präsidialsystem gestimmt haben. Schlussendlich kann ich es mir als Demokrat nicht erklären, warum Menschen hier in Deutschland leben, hier das System genießen, hier die Vorzüge haben und in der Türkei aber genau das Gegenteil von dem abstimmen, was sie eigentlich hier in Deutschland lässt, meiner Meinung nach.
Ist denn das Wahlergebnis tatsächlich auch ein Zeichen von gescheiterter Integration, beziehungsweise von welcher Seite aus ist sie gescheitert? Von Seiten Deutschlands aus oder von Seiten der Türken, die hier leben, oder von beiden?
Sonja, bei dieser Frage bekomme ich ehrlich gesagt gerade Gänsehaut, denn sie ist sehr berechtigt. Und ich muss leider mit ganz, ganz viel Tränen in den Augen sagen, dass ich den Eindruck habe, dass diese 63%, dass die Integration dieser Menschen definitiv gescheitert ist. Ganz klar, denn ich mag diese Plattitüden nicht. Ja, Integration geht in beide Richtungen und so weiter. Natürlich geht es in beide Richtungen, aber man muss auch es versuchen, man muss es auch schaffen. Und wenn man mehrere Steine in den Weg gelegt bekommt, von wem auch immer, man sagt immer von der deutschen Mehrheitsgesellschaft, dann muss man sich umso mehr anstrengen. Es gibt viele gute, positive Beispiele, die das gezeigt haben. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Menschen nicht nur eine Quittung, wie ich eingangs gesagt habe, schon Europa und der deutschen Bundesregierung eigentlich geben wollten, sondern auch demonstrieren wollten, nee, wir sind hier nicht nur nicht angekommen, wir fühlen uns nicht nur nicht angekommen, selbst wenn wir die Sprache perfekt sprechen, aber wir sind in der Gesellschaft nicht akzeptiert. Und das ist der Grund, weshalb wir unserem wahren Staatspräsidenten und künftigen Präsidenten Erdogan folgen, denn der hat immer ein offenes Ohr für uns gehabt, der hat sich immer um uns gekümmert und wird es auch in Zukunft immer tun. Und ich befürchte, dass das ein ganz, ganz großer Trugschluss ist, denn dann sehe ich es so, dass es in Zukunft alles eigentlich nach hinten losgeht und diese Menschen irgendwann sehr, sehr enttäuscht sein werden von ihrem künftigen Präsidenten Erdogan.
Es gibt auch einige Kommentare auf Facebook, zum Beispiel von Christian Brakel, das ist der Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in Istanbul, grün-nahe Stiftung, und der versucht eben jetzt mal diese Zahlen, Wahlzahlen, Wahlergebnisse aus Deutschland so ein bisschen in Relation zu setzen. Und der schreibt, also es leben circa 3 Millionen türkischstämmige Menschen bei uns in Deutschland. Von denen sind so zwischen 1,4 und 1,5 Millionen wahlberechtigt gewesen für das Referendum. Und von diesen wiederum haben dann knapp 450.000 eben mit einem Ja für die Verfassungsänderung gestimmt. Und er schreibt, das Problem ist ein kleineres, als man glaubt. Ist dann damit die ganze Diskussion überflüssig? Wie bewertest du das?
Nein, das würde ich nicht so sagen. Natürlich kann man das Glas halb voll oder halb leer sehen. Wenn man jetzt wirklich anhand der Zahlen das genau betrachtet, könnte man auch sagen, ja, es haben von den 1,4, 1,5 Millionen wahlberechtigten türkischen Mitbürgern hier nur 50% abgestimmt und davon nur ein Bruchteil, die AKP in Anführungszeichen. Das heißt, die anderen 50% haben sich entweder gegen Erdogan entschieden oder haben gesagt, interessiert mich nicht, was in der Türkei passiert. Wie gesagt, ich sehe das Glas anders als Herr Brakel irgendwie ein bisschen halb leer, denn die Diskussion ist in meinen Augen keineswegs obsolet, denn sie wird uns in Zukunft weiter beschäftigen. Viele Menschen, die sich in der Integrationsarbeit stark machen, die haben mir in der letzten Zeit häufig gesagt, dass das, was in den letzten 10, 20 Jahren geschaffen wurde, in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich niedergemacht wurde. Und ich glaube, dass dieses Wahlergebnis für Erdogan aus der Türkei auch ein weiteres Signal dafür ist, dass das eigentlich hier wieder komplett den Bach runtergeht. Das heißt, wir müssen hier rein theoretisch mit der Integration und Migrationsarbeit in meinen Augen wieder von Null anfangen.
Erkan Arikan ist der Chefredakteur der türkischen Redaktion bei WDR Cosmo und er hat uns mal eingeschätzt, warum Deutsch-Türken hier mit Ja gestimmt haben für das Referendum, und er sieht es so, dass diese Wahl eben auch ein Denkzettel ist an die deutsche Regierung.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das Rennen um selbstfahrende Autos geht so langsam in die nächste Runde. Nicht nur Google-Autos fotografieren die Welt, nicht nur Apple will in den Markt einsteigen. Nein, auch die Trainingsmethoden werden immer abgefahrener. Die Maschinen lernen nämlich mit dem Spiel Grand Theft Auto. Pascal Fischer, du hast dir das mal genauer angesehen für uns. Also warum hilft jetzt dieses Spiel den Autos? Hat es was mit Auto zu tun?
Nee, ne? Die Maschinen, die brauchen einfach unglaublich viel Lernzeit. Und die Ford Motor Company oder Waymo von Google Mutter Alphabet, die wollen die Robocars wirklich in 3 Jahren auf die Straße schicken. Naja, da wird die Zeit echt knapp. Es gibt einfach nicht genug Trainingszeit, Tageslicht, Teststrecken und Autos. Das haben die Forscher Bloomberg News verraten. Und 4,5 Millionen Kilometer virtuelle Straßendaten können die Algorithmen verarbeiten, und zwar pro Tag. Das ist jetzt echt ein enormes Lernpensum. Möglich ist das durch Darmstädter Forscher und die Firma Intel. Die haben es nämlich schon vergangenes Jahr geschafft, Bilddaten aus Grand Theft Auto Teil 5 handlich zu extrahieren. Und jetzt hängt man sozusagen diese Simulatoren für selbstfahrende Autos an das Game.
Ja, okay, aber ich meine, warum jetzt ausgerechnet dieses Spiel? Es würde wahrscheinlich noch andere Spiele geben, die irgendwie so ein Thema haben, oder nicht?
Ja, aber das ist eben eins der realistischeren, oder wenn nicht das realistischste. Das sagt zum Beispiel Alain Kornhauser, ein Professor aus Princeton. Das Spiel hat 262 Fahrzeugtypen. 1000 chaotische Fußgänger und Tiere kreuzen die Fahrbahn. 14 Wetterlagen und Brücken, Ampeln, Tunnel, Kreuzungen, natürlich auch Leichen, die da so als Hindernisse auf der Straße liegen. Und der Vorteil bei diesem Game ist einfach, du kannst dasselbe Szenario dann immer wieder mit lernenden Algorithmen testen. Das ist kontrollierter, als sich sozusagen auf die echte Straße zu verlassen. Das sagt also wirklich ein Entwickler, David Bachet, ein Entwickler beim Startup Nio aus Kalifornien. Und auch das Forschungsinstitut von Toyota in Kalifornien meint, nur mit GTA lässt sich der Härtetest unter den haarsträubendsten Bedingungen machen. Also wirklich, du nimmst alles zusammen und schickst dann dieses Auto durch Verkehr, Hagel, Sachen auf der Fahrbahn und so weiter.
Selbstfahrende Autos lernen selbst fahren, und zwar mit dem Game Grand Theft Auto. Wie es funktionieren soll, hat uns Pascal Fischer erklärt.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Ich glaube, dass wir besonnen und reagieren müssen, auch einen kühlen Kopf behalten müssen, denn das Ergebnis zeigt ja, dass die türkische Gesellschaft tief gespalten ist. Es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass Herr Erdogan alles dafür tut, auch auf seine Gegner zuzugehen. Wenn jetzt mit sozusagen mit Macht reagiert wird und wenn die türkische Gesellschaft auseinandergetrieben wird, ist das sicher auch schlecht für die Türkei. Und wir müssen in Europa jetzt überlegen, wie wir, welche Möglichkeiten wir haben, Einfluss zu nehmen in der Türkei, dass das Land ein demokratisches Land bleibt.
Eine politische Reaktion zum Ja zum Referendum in der Türkei von Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. Natürlich haben sich heute auch noch andere Politiker geäußert, zum Beispiel der SPD-Chef und Kanzlerkandidat Martin Schulz. Der hat getwittert, der knappe Ausgang des Referendums zeigt, Erdogan ist nicht die Türkei. Einsatz für Demokratie und Menschenrechte muss weitergehen. Was es sonst noch an Reaktionen gegeben hat heute, das bespreche ich jetzt mit Theo Gers, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Theo, wie hat sich denn eigentlich die Bundeskanzlerin Angela Merkel heute dazu geäußert?
Naja, sie hat natürlich mit Sigmar Gabriel heute Vormittag zusammen eine Erklärung rausgegeben. Sigmar Gabriel ist heute ja gar nicht in Berlin, er ist in Albanien unterwegs und hat dort zur Türkei Stellung genommen. Merkel hat im Grunde mit Gabriel zusammen gesagt, wir müssen jetzt massiv mit der Türkei im Gespräch bleiben. Das ist insofern für viele überraschend nach den ganzen Nazi-Vergleichen und den ganzen anderen Unsäglichkeiten während des Wahlkampfes. Aber es ist im Grunde ein Zeichen von politischem Realismus. Und was natürlich auch zu diesem politischen Realismus gehört, ist die Aufforderung an Erdogan persönlich übrigens, jetzt massiv etwas gegen die Spaltung des Landes und der Türken zu tun. Also Merkel und Gabriel haben Erdogan wirklich aufgefordert, heute Vormittag respektvoll jetzt den Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften des Landes zu suchen. Und ansonsten guckt man natürlich gespannt auf die, hat man natürlich heute Vormittag noch gespannt auf, darauf geguckt, inwieweit das korrekt zugegangen ist bei den Wahlen. Und deswegen war da auch immer so ein kleines Hintertürchen, dass man gesagt hat, wir erkennen das nur an, wenn es wirklich korrekt zugegangen sein sollte.
Welche Auswirkungen hat denn diese Verfassungsreform in der Türkei jetzt für die Beziehung zu Deutschland?
Naja, es gibt natürlich eine Menge Punkte, die jetzt eine Rolle spielen. An erster Stelle, da habt ihr sicherlich in der Sendung schon drüber gesprochen, ist natürlich die Frage, wie geht's jetzt weiter mit den EU-Beitrittsverhandlungen? Das ist auch hier in Berlin das Riesenthema. Da gibt es eben sehr konträre Meinungen. Die Bundesregierung will die Tür noch nicht ganz zuschlagen. Aber Abgeordnete von den Linken, von den Grünen, auch aus der Union übrigens, wollen dann doch jetzt diese Verhandlungen abbrechen. Aber es geht natürlich weiter. Wie geht's überhaupt weiter mit den deutsch-türkischen Beziehungen? Und dann wird's auch spezieller. Was machen wir mit den Bundeswehrsoldaten im türkischen Incirlik, die dort ja an dem Kampf gegen den IS in Syrien sich beteiligen, mit Aufklärungsflügen. Was ist mit Waffenlieferung? Was ist überhaupt mit der militärischen Zusammenarbeit mit der Türkei? Das sind die Fragen, die man sich hier in Berlin stellt. Und eine Frage auch, das kam vorhin ja auch im Gespräch raus, die Frage, wie sollen wir uns jetzt eigentlich zu dem Abstimmungsverhalten der hier lebenden Türken stellen?
Welche Rolle übernimmt Deutschland denn im Verhältnis zur Türkei im Vergleich jetzt mal zu anderen EU-Staaten?
Naja, es ist schwierig. Wir sind aus türkischer Sicht sicherlich im Moment so eine Art Sündenbock, weil wir eben, man hat ja das im Wahlkampf gesehen, wie stark Deutschland angegriffen wurde und dass es eben sich vor allem auf Deutschland fokussierte. Insofern wird das im Gespräch bleiben gar nicht so einfach oder wieder ins Gespräch kommen. Aber es gibt eben auch diese Frage, sollen wir jetzt mit Herrn Erdogan weiter verhandeln? Sollen wir jetzt möglicherweise stärker auf die Opposition setzen und auf die zugehen und aufpassen, dass die in der Türkei nicht unter die Räder kommt? Auch das ist hier in Berlin eine strategische Frage. Aus Sicht der Regierung ist es natürlich so, man muss mit Erdogan im Kontakt bleiben und seine Regierung. Das ist nun mal der Ansprechpartner für die Bundesregierung. Aber man vergisst eben nicht, dass knapp 50% der Türken auch gegen diese neue Verfassung gestimmt haben. Und die darf man auch nicht vergessen. Daran erinnern vor allem Grüne, Linke und Oppositionsparteien.
Was sollte denn jetzt die Bundesregierung daraus lernen? Also insgesamt, ich meine, die Konfrontation mit der deutschen Politik im Vorfeld, die hat ja diese Reform nicht stoppen können. Also man hat jetzt eigentlich eher im Gegenteil den Eindruck, dass es Erdogan eher in die Hände gespielt hat.
Das stimmt. Und die Frage, was soll die Regierung jetzt tun, ist in der Tat eine 100.000-Dollar-Frage, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist ja so, wir können uns die Türkei nicht wegbeamen. Sie liegt geografisch da, wo sie liegt. Wir brauchen sie als Scharnier zwischen Europa auf der einen Seite und dem islamischen Raum auf der anderen Seite. Und es wäre natürlich, das war auch immer die Begründung zum Beispiel für einen EU-Beitritt, es wäre natürlich gut, wenn man die Türkei an Europa anbinden könnte. Dann hätte man eine westlich orientierte Türkei und könnte vielleicht sogar den Beweis erbringen, dass es möglich ist, ein islamisches Land mit demokratischen Strukturen zu haben, was dann auch wieder als Vorbild in den islamischen Raum gewirkt hätte. Das sind jetzt alles Chancen, die sind perdu durch den Marsch, den die Türkei genau in die andere Richtung jetzt unternimmt. Und da macht es natürlich auch das dann für Europa sehr schwierig und für Deutschland, hier im Grunde die westlichen Werte, nenne ich sie jetzt mal, weiter zu vertreten und damit in der Türkei auch durchzudringen. Das wird sehr, sehr schwer.
Theo Gers, unser Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Reaktionen aus Berlin zum Referendum in der Türkei.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Eine Woche vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl ist der Vorsprung vom unparteiischen Kandidaten Emmanuel Macron und Marine Le Pen vom Front National etwas geschmolzen. Die kommen beide aktuell nur noch auf 22%. Umso wichtiger für die beiden, nochmal ordentlich zu trommeln, und zwar heute. Beide haben heute große Wahlkampfkundgebungen gegeben, wobei Marine Le Pen, glaube ich, wird gleich erst starten um 20 Uhr in Paris. Kerstin Gallmeier ist unsere Korrespondentin und du warst heute schon dabei, Kerstin, bei Emmanuel Macron. Wie war denn die Stimmung?
Ja, richtig. Ich war gerade bei Emmanuel Macron, Teil 1 des Fernduells sozusagen. Und ja, die Stimmung, die war erstaunlicherweise, fand ich, so wie zum Beispiel bei einem Basketballspiel, bei dem ich schon mal war. Es war brechend voll in der Halle. In die Halle gehen mindestens 17.000 Menschen rein. Alle Plätze waren im Prinzip besetzt. Die Anhänger von Emmanuel Macron hatten rosa, hellblaue und gelbe T-Shirts an, haben immer wieder mit Frankreich-Fahnen und auch mit Europa-Fahnen gewedelt. Es gab zum Teil auch so ein bisschen eine Rockstar-Stimmung. Da hat jemand mal reingerufen, gleich am Anfang, je t'aime, Monsieur Macron, also ich liebe dich, Monsieur Macron, und das hat er auch sichtlich genossen. Und zwischendurch wurde auch mal die Marseillaise angestimmt und immer wieder Rufe, on va gagner, wir werden gewinnen, und Macron Président. Also alles in allem eine sehr elektrisierte Stimmung, aber auch eine sehr positive Stimmung, so fand ich das.
Das ist natürlich schön, wenn die Stimmung so gut war, aber natürlich muss da auch was an Themen kommen. Also was hat Emmanuel Macron gesagt? Was sind seine Themen?
Also seine Themen, mit denen er jetzt ja den Wahlkampf betrieben hat, ist ja vor allem dieses Aufbrechen des französischen Rechts-Links-Schemas, dass diese beiden Lager sich immer wieder ins reinwürgen wollen und immer wieder miteinander konkurrieren. Das ist das, was er sich auf die Fahnen geschrieben hat. Er präsentiert sich ja als Kandidat der Mitte und er gilt ja als der proeuropäischste Kandidat der 11 Präsidentschaftsbewerber. Und auch das hat er heute wieder betont, wie wichtig Europa ist und auch Hand in Hand mit Deutschland zu gehen. Es ging aber heute nicht so sehr in die Tiefe thematisch. Also er hat einiges angerissen, wie dass er für die Franzosen die Kaufkraft verbessern möchte, dass er im Schulsystem einiges verbessern möchte, auch eben für Franzosen oder französische Schüler in etwas schwierigeren Vierteln. Aber es ging vor allem darum, ihnen Mut zu machen, zu sagen, wir wollen ein offenes Frankreich, kein geschlossenes. Die Franzosen sollen Vertrauen haben in die Zukunft, aber auch ihre Verantwortung wahrnehmen.
Wie sieht es denn deiner Einschätzung nach aus? Kann man es überhaupt sagen? Also wird es jetzt Macron oder wird es Marine Le Pen oder hat dann, es gibt ja noch zwei andere Kandidaten, eher von diesen beiden jemand eine reelle Chance, Präsident zu werden in Frankreich?
Also du hast es ja schon am Anfang gesagt, es wird eine sehr enge Kiste. Die Umfragen, es kommen jeden Tag mehrere, die bringen immer Zahlen, die zeigen, die vier aussichtsreichsten Kandidaten rücken immer näher zusammen. Von daher ist es wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, wer es am Ende wird. Viele Franzosen sind noch unentschlossen und werden ihre Entscheidung wahrscheinlich erst in der Wahlurne treffen. Da gibt es einen großen Teil. Aber es gab sogar noch eine neue Umfrage heute und nach der liegen Macron und Marine Le Pen doch noch ein paar Punkte vor François Fillon und Jean-Luc Mélenchon, dieser Linkspopulist, der in den letzten Tagen, Wochen auch sehr aufgeholt hat.
Kerstin, vielen Dank an dich für diese Einblicke frisch aus Paris und zwar von der Wahlkundgebung von Emmanuel Macron, einer der Kandidaten, der gerne französischer Präsident werden möchte. Ja, und das war's auch schon wieder heute von uns, von der Redaktionskonferenz. Pascal Fischer, ich bin sehr froh, dass du zwischendurch nicht einfach weggegangen bist, um Zigaretten zu holen. Du bist bei mir geblieben den ganzen Ostermontag.
Jetzt verrate ich dir was, ich rauche auch gar nicht.
Ach, du rauchst gar nicht? Verdammt.
Glück gehabt.
Wenn ich das mal vorher gewusst hätte, ganz genau. Glück gehabt. Wir hören uns aber gerne wieder, wenn ihr mögt, und zwar morgen. Nicht durcheinander kommen. Ihr wisst ja, diese Feiertage bringen alles durcheinander mit dem Tag. Morgen ist nicht Montag. Nein, nein, der ist heute. Morgen ist Dienstag. Vielleicht kein gefühlter, aber ein echter. Pascal, du guckst verstört. Kann das sein?
Diese Unterscheidung, gefühlter und echter Tag, da muss ich mal drüber nachdenken jetzt.
Denk mal drüber nach, ich gebe dir noch ein bisschen Zeit. Also, wir hören uns gerne wieder, wenn ihr mögt.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deradiowissen.de.